Lukas 2, die Verse 1 bis 20. Zu jener Zeit erging vom Kaiser Augustus ein Befehl. Alle Einwohner im ganzen Römischen Reich sollten in Steuerlisten eingetragen werden. Das geschah so zum ersten Mal, während Quirinius Statthalter in Syrien war. Da zogen alle hin, um sich eintragen zu lassen. Ein jeder in seine Heimatstadt. So machte sich auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth auf, um nach Judäa in die Stadt Davids zu wandern, die Bethlehem heißt, weil er zur Familie und zum Geschlecht Davids gehörte. Auch er wollte sich mit Maria, seiner Anvertrauten, eintragen lassen. Sie war guter Hoffnung. Während ihres Aufenthaltes dort kam die Stunde der Geburt. Und sie gebar ihren ersten Sohn, hüllte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil sie sonst keinen Platz in der Unterkunft fanden. Nun waren Hirten in der Gegend unter freiem Himmel, die bewachten in dieser Nacht ihre Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen. Die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und große Furcht packte sie. Da sagte der Engel zu ihnen: Habt keine Furcht, denn ich bringe eine große Freudenbotschaft, die für das ganze Volk bestimmt ist. Euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist Christus, der Herr. Als Zeichen diene euch. Ihr werdet ein Kindlein finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge des himmlischen Heeres. Sie lobten Gott mit den Worten: Herrlichkeit ist bei Gott in den Höhen der Himmel und Friede ist auf Erden und unter den Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Dann kehrten die Engel in den Himmel zurück. Nun sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr hat wissen lassen. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kindlein in der Krippe. Nachdem sie es gesehen hatten, sagten sie das Wort, das sie über dieses Kind gehört hatten, weiter. Und alle, die davon hörten, waren betroffen von dem, was ihnen die Hirten sagten. Maria aber behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten aber kehrten wieder zu ihren Herden zurück, priesen und lobten Gott über allem, was sie gehört und gesehen hatten und so, wie es ihnen verkündigt worden war.
Liebe Gäste, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, eine wunderbare Begebenheit wird hier erzählt, wie wir sie gerade gehört haben. Fast ist es jetzt auch schon geschafft. Bald ist Weihnachten, der heilige Abend, der 24.12. Nur noch 4 Tage, dann ist es soweit. Und diese Geschichte hat man vielleicht auch gerade in der jetzigen Zeit, so kurz vor Weihnachten, des Öfteren schon gehört. Und wenn wir auch heute keinen besonderen, speziellen oder in diesem Jahr keinen speziellen Weihnachtsgottesdienst anbieten, so wollen wir uns doch heute auch in unserer Predigt gedanklich mit diesem Gedanken beschäftigen. Der Heiland der Welt ist geboren worden. Und wie hieß es dort? Eine große Freudenbotschaft. Freut euch, der Retter der Welt ist geboren. Ja, darauf haben die Menschen lange gewartet. Sie haben es immer schon erwartet, dass es endlich soweit ist und der Retter der Welt zu ihnen kommt. Wie wünscht man sich einen Retter der Welt? Damals in der Zeit des Herodes, als Jesus geboren wurde, wie wünscht man sich heute einen Retter der Welt? Hat sich da viel geändert? Ich glaube nicht. Menschen warten auf den Retter. Und wenn wir uns versuchen, mal hineinzuversetzen in Menschen, die damals gelebt haben, dann fällt es uns vielleicht schwer, weil wir in einer ganz anderen Kultur leben, aber dann doch auch nicht so schwer. Ich persönlich habe ein Bild vor Augen. Und zwar das Bild von Samuel, der eines Tages den Auftrag erhält, nach Bethlehem zu gehen, in die Stadt Davids, wie wir gehört haben. Denn er sollte dort einen neuen König, einen Nachfolger Sauls, zum König salben. Und Gott gibt ihm diesen Auftrag: Geh nach Bethlehem in die Familie, in der Familie Isais, da wirst du den neuen König finden. Ich habe bereits einen ausgesucht. Gehe hin und salbe ihn zum König. Und in 1. Samuel 16 wird uns diese Geschichte berichtet, wie Samuel sich auf den Weg macht, erst noch ein wenig zögert, weil er sagt, Mensch, wenn Saul mitbekommt, ich salbe einen neuen König, dann geht's mir ja an den Kragen. Aber Gott sagt ihm, geh nur, du musst ja nicht sagen, dass du einen König salbst, du bringst ein Dankopfer dann dort, nimm eine Kuh mit. Und Samuel macht sich auf den Weg. Und dann stehen dort vor ihm die 7 Söhne des Samuel, der erste, wunderbar anzuschauen. Und David denkt, toll, jawohl, so sieht ein König aus, den nehmen wir. Aber Gott sagt ihm in 1. Samuel 16, Vers 7, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gut, es sind ja noch 6 weitere da. Der nächste kommt, aber auch der ist es nicht. Und so kommt einer nach dem anderen von diesen stattlichen jungen Männern dort vor dem Samuel und keiner von ihnen ist es. Erst der 8., der erst noch vom Feld geholt werden muss, weil er die Schafe hütet, er war der Auserwählte. Aber an den hat man gar nicht gedacht, als es hieß, bring alle deine Söhne hierher. Er war der Jüngste, der eigentlich die geringste Bedeutung hatte und deshalb also auch noch zum Schafehüten ruhig irgendwo unterwegs sein konnte. Wie muss ein König aussehen? Wie muss ein Retter aussehen? Welche Eigenschaften muss ein Retter der Welt haben? Und die Juden in der damaligen Zeit, sie wussten es. So wie David, das war ein starker König. Er hat mit Kraft und Stärke Israel aufgebaut. Er hat Israel stark gemacht, sich Respekt verschafft. Unter seiner Herrschaft war die Ausdehnung des Landes so groß wie später nicht mehr. Jawohl, so einen brauchen wir wieder. Alle Völker schauen dann auf uns und wollen unseren Gott kennenlernen. Ja, so oder so ähnlich haben die Menschen sicherlich gedacht in der Zeit des Herodes. Und jetzt, was haben wir gehört? Wie sieht dieser Retter der Welt aus? Da wird ein Kind geboren. Ein Baby, irgendwo unterwegs, geboren. Es gibt keinen Platz in der Herberge. Es wird gerade noch in die Krippe hineingebettet und dort in Windeln gewickelt. Da liegt dieses Kind. Klein und unscheinbar. Wer weiß, ob es die Kindheit überleben wird? Das soll der Retter der Welt sein? Da muss man doch erst einmal abwarten, was aus diesem kleinen Bündel mal werden wird. Königlich sind die Umstände der Geburt Jesu jedenfalls nicht. Das soll der Retter der Welt sein? Das haben wir uns doch ganz anders vorgestellt. Das haben wir uns doch auch ganz anders gewünscht. Ja, wir haben so unsere Vorstellungen, unsere Wünsche. Und die Frage ist es gut, wenn sich alle unsere Wünsche erfüllen? Dazu habe ich noch eine kleine Präsentation mitgebracht. Ein Cartoon von den Peanuts, der auch von Weihnachten handelt. Hallo Charlie Brown, komm herein. Das ist Linus übrigens. Siehst du, genau wie ich dir gesagt habe. Schau dir all das Zeug an. Ein Fahrrad, Spiele, Anziehsachen. noch mehr Spielzeug, Bonbons, Bücher, ein Transistorradio. Das ist furchtbar. Das ist mein schlimmstes Weihnachten. Wie soll ich je ein Mann von Charakter werden? Ich bekomme immer alles, was ich mir wünsche. Mein schlimmstes Weihnachten. Ich bekomme immer alles, was ich mir wünsche. Wie ist das denn mit unseren Wünschen? Seid ihr wunschlos glücklich, wie man so schön sagt, wenn jemand fragt, na, was wünschst du dir denn noch? Ich bin wunschlos glücklich. Aber Wünsche zu haben ist doch auch etwas Schönes. Ihr kennt doch die Geschichten von den Märchen. Da kommt die wunderbare Fee und sagt, du hast 3 Wünsche frei. Aber wir wissen auch alle das Dilemma, in dem man dann sofort steht. Ja, welche 3 sind denn jetzt die wichtigsten? Ja, 2 wird vielleicht noch, und der dritten, da wünsche ich mir gleich nochmal 3. Ja, da beginnt eben schon das Problem. Was wünsche ich mir? Wo sind meine Prioritäten? Oft meinen wir ja, dass von unseren unerfüllten Wünschen unser Lebensglück abhängt. Und wir sagen uns, ja, wenn ich erst einmal das erreicht habe, wenn dieser Wunsch sich erfüllt hat, dann geht es besser. Aber wie ist es in Wirklichkeit so? Wenn meine Wünsche erfüllt sind, erlebe ich dann Glück, Zufriedenheit und Anerkennung? Meist ist das doch ein Trugschluss. Und es ist dann eher so, dass je mehr man hat, desto mehr will man auch. Und kaum ist ein Wunsch erfüllt, steht bereits der nächste vor der Tür. Spielsachen ist ja so ein Beispiel. Egal, ob das für die Kinder oder für die Erwachsenen ist, für die Großen. Kaum hat man etwas und erfreut sich vielleicht auch noch ein paar Tage oder Stunden oder wie lange auch immer noch daran, da hat man schon eine neue Idee. Endlich habe ich das neue Auto, aber dann ist der nächste Wunsch vielleicht dran, was ich mir anschaffen möchte. Mit unseren Wünschen ist das also so eine zweischneidige Angelegenheit. Und wie sagt hier Linus, wie soll ich einen guten Charakter bekommen, wenn ich denn alles bekomme, was ich mir wünsche? Ja, warum verdirbt es denn den Charakter, wenn man alle Wünsche erfüllt bekommt? Ist das denn nicht toll? Und ihr kennt sicherlich auch diesen Spruch, unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir. Ja, und so gibt man den Kindern auch sehr vieles, was man selber nicht hat, weil man sagt, Mensch, das habe ich mir immer schon gewünscht als Kind, wenigstens meine Kinder, die dürfen es jetzt haben. Warum verdirbt das den Charakter? Vielleicht, weil ich gar nicht weiß, was gut für mich ist? Manchmal gibt es Dinge, die wünsche ich mir von ganz tief in meinem Herzen. Aber ist es auch wirklich gut für mich? Bei Kindern ist das ja auch so eine Sache. Da wird irgendetwas gewünscht und da wünscht sich vielleicht schon so ein Chemiebaukasten. Und man sagt, na, ist ja eine tolle Idee, aber kann ja eigentlich noch gar nichts damit anfangen. Das ist etwas für später. Man hebt es auf. Oder man hebt sich diesen Wunsch auf. Und vielleicht verfliegt er ja auch mit der Zeit. Ist es aber auch, weil wir sonst zu unersättlichen, anspruchsvollen Nimmersatz werden? Man kennt das. Kinder, die alles bekommen, was sie sich nur wünschen, die haben wirklich immer mehr Wünsche. Und dann geht es eben darum, dass andere eben nur noch dafür da sind, ihre Wünsche zu erfüllen. Und meine Frau, die ja beispielsweise in der Mittagsbetreuung dort auch tätig ist, sie bekommt das manchmal hautnah mit, wie Kinder wirklich mit Stillung ihrer Wünsche erschlagen werden. Aber mancher Wunsch, zum Beispiel, dass die Eltern Zeit für sie haben, der wird dann nicht erfüllt. Aber so zieht man sich auch so die kleinen Kinder heran, die eigentlich nur noch darauf warten, dass andere ihnen etwas geben. Ich musste dabei an den Satz von Dietrich Bonhoeffer denken. Bonhoeffer hat gesagt, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt der Herr. Ich glaube, dass in diesem Satz sehr viel Wahrheit liegt. Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt der Herr. Gott kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Und ich glaube auch, dass er weiß, was uns wirklich gut tut. Und außerdem sieht er auch nicht nur mich in meiner Situation, sondern er sieht noch viel mehr. Er hat alle Menschen im Blick. Und deshalb weiß er auch, was wir miteinander und füreinander brauchen. Ihr kennt das vielleicht auch. Da hatte man mal einen Wunsch, wo man sich ganz groß gewünscht hat, das möchte ich gerne jetzt haben. Und nachher ist es nicht so gekommen. Und irgendwann später hat man auch gesagt, ja, danke, lieber Gott, dass du mir diesen Wunsch nicht erfüllt hast. Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt der Herr. Und was sind das für Verheißungen? Welches ist denn deine liebste Verheißung? Die Verheißung, die dir am wertvollsten ist? Für mich ist es eine Verheißung, die sich schon auf den ersten Blättern der Bibel findet. Die Verheißung, die sich direkt nach dem Drama, nach der Tragik des Sündenfalls im Paradies anschließt. Dort in 1. Mose 3, Vers 15, da sagt Gott, ich werde persönlich dafür sorgen, dass das Problem Schuld und Sünde aus der Welt geräumt wird. Ich werde jemanden schicken, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Dieses erste Evangelium, das hier verkündigt wird, dass Gott selbst das Problem von Sünde und Schuld löst, das ist für mich die größte Verheißung für uns Menschen. Und diese Verheißung wird sichtbar in der Geburt seines Sohnes, in der Geburt von Jesus Christus. Und wenn wir gerade in dieser Zeit daran denken, dass Jesus geboren wurde, so glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir Weihnachten eben nicht nur mit Lebkuchen und Geschenken und was weiß ich nicht was verbinden, sondern dass wir wirklich sehen, das ist es, was Gott uns schenken möchte. Seinen Sohn. Er möchte das Problem von Schuld in unserem Leben lösen. Gott weiß, was für alle Menschen gut ist. Er weiß, was wir alle wirklich brauchen. Und Weihnachten erinnert daran. Er hat den geschickt, der unser Leben wirklich sinnvoll macht und mit Frieden, mit Freude und auch mit Liebe erfüllt. Ja, ich bin fest davon überzeugt, Jesus ist Gottes größtes Geschenk an uns Menschen. Denn ohne Jesus, da wüssten wir doch nicht, wozu wir leben. Wir wüssten nicht, woher wir kommen, wohin wir gehen. Wir hätten keine Perspektive. Aber durch ihn hat sich etwas geändert. Denn jetzt dürfen wir Kraft haben. Wir dürfen uns von ihm verändern lassen, von unserem ich-bezogenen Wesen. Bekommen wir einen Blick auch für andere Menschen, für unsere Nächsten. Durch Jesus, da bekommen wir einen Freund an die Seite, jemanden, der uns wirklich versteht, der mit uns leiden kann, wie wir das auch in den Bibelgesprächen gesehen haben, jemanden, der weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein, jemanden, der uns in unserem Leben begleitet. Und zum anderen, in Jesus bekommen wir auch jemanden, der unsere Lebensschuld abnimmt. Der sagt, jawohl, ich löse das Problem von Schuld. Ich löse das Problem von Sünde. Du brauchst dein Gepäck nicht mehr selber zu tragen. Du darfst es bei mir abladen. Denn selbst würden wir, wenn wir das auf Dauer tragen müssten, irgendwann einmal darunter zusammenbrechen. Und wir könnten nicht weiter stehen und existieren. Aber weil Jesus gekommen ist, haben wir Hoffnung. Denn er ist ja nicht dieses kleine Kind geblieben. Er ist ja herangewachsen. Er ist als Erwachsener aufgetreten, als Rabbi. Er wurde gekreuzigt und er hat den Tod besiegt, indem er auferstanden ist. Wie haben sich die Leute den Retter vorgestellt? Als kleines Baby in Windeln gewickelt? Es hätte eigentlich eine Warnung für sie sein können, dass der große David am Anfang auch verkannt wurde, weil er eben nur der Achte war und deshalb die Schafe hüten durfte. Aber als Jesus auf dieser Erde lebte, da haben die Leute zwar gesehen, dass er mit einem Anspruch durch die Welt geht, weil er den Menschen Sünden vergibt. Und sie sagten, wer bist du eigentlich? Du bist doch nur ein Mensch und du machst dich selbst zu Gott. Und so haben sie ihn attackiert. Aber er hat sich nicht zur Wehr gesetzt, sondern das Weltbild der Leute ins Wanken gebracht, indem er von der Liebe zum Nächsten, ja sogar von der Liebe zum Feinde sprach und sagte, darin sollt ihr euch von den Leuten unterscheiden. Das soll der Retter, das soll der Messias sein? Und dann kam noch dazu, dass er aus Nazareth kam. Das war jetzt nicht so die nobelste Ecke Israels. Und sie sagten ihn, wir kennen ihn doch. Wir kennen ihn doch und wir kennen seine Familie. Ja, und seine eigene Familie war ja auch so eine Geschichte. Die sagten auch einmal, dieser Jesus, der ist verrückt geworden. Jetzt ist er völlig durchgedreht. Sie haben auch ihn, die Familie, sie hat auch ihn nicht verstanden. Und dann, wenn wir das Leben weiter begleiten, dann lässt er sich einfach so gefangen nehmen in Gethsemane. Er lässt sich verhaften und stirbt am Kreuz. Da werden keine Engel zu Hilfe gerufen. Da gibt es keine Demonstration der Macht, so wie man sich einen Retter, einen Messias vorstellt. Nein, Jesus reagiert ganz anders. Denn seine Machtdemonstration, die sollte erst 3 Tage später geschehen. Am Sonntag, am Tag der Auferstehung. Der Retter der Welt. Welche Wünsche habt ihr an den Retter der Welt heute? Ist das für uns nicht eine ganz ähnliche Frage? Wenn wir von dem Retter der Welt sprechen und sagen, Jesus ist der Retter der Welt. Viele Menschen fragen dann auch uns manchmal, wo ist er denn, dieser Retter der Welt? Wo zeigt er denn seine Macht? Wann zeigt Jesus denn endlich einmal, dass er wirklich der Herr der Welt ist? Wann macht er dem Leid ein Ende? Wann kommt er wieder? Seine Zusagen hat er doch gegeben. Wo ist er denn, der Retter der Welt? Und wenn wir hier innehalten, geht es uns dann genauso wie den Menschen damals, dass wir uns auch nach dem starken Messias sehnen? Jemanden, der mit Macht und Kraft auftritt und für Gerechtigkeit sorgt? Jemand, der klar Schiff schafft, wie wir das so sagen? Ich denke, an diesem Punkt sehen wir, dass wir uns gar nicht so sehr unterscheiden von den Menschen der damaligen Zeit. Und wir stellen auch fest, auch unsere Wünsche werden nicht immer sofort erfüllt werden. Jedenfalls werden sie nicht so erfüllt werden, wie wir uns das immer wieder auch vorstellen oder auch wünschen. Da sind wir in einer ganz ähnlichen Klemme oder in einer ganz ähnlichen Spannung, die wir auch spüren. Ich möchte das mit einer alten Geschichte, mit einer alten Volkserzählung noch einmal auch deutlich machen. Damit möchte ich dann auch enden. Es ist eine Geschichte von 3 Bäumen, die auf einem Hügel wuchsen. Und sicherlich kennt sie der eine oder andere. Und diese Bäume, die wuchsen dort auch auf dem Hügel und wurden groß und stark und standen dort wirklich prächtig. Die Erde hatten sie, ihre Wurzel hatten sie tief in die Erde hineingegraben. Und auch schon manchen Sturm hatten sie in ihrem Leben auch überstanden und waren richtig starke, feste Bäume geworden. Sie hatten das Leben vor sich und freuten sich darauf. Und diese Bäume hatten eines Tages Träume. Und sie warteten, dass sich diese Träume, die sie jeder so hegten, auch erfüllen würde. Der erste Baum träumte davon, einmal eine Schatztruhe zu werden. Ja, wenn ich mal gefällt werde, dann möchte ich gerne eine Schatztruhe sein. Er malte sich aus, wie wunderbar das ist, so eine geschnitzte Schatztruhe zu werden und innen drin den ganzen kostbaren Schatz, Gold und Silbermünzen drin aufzubewahren. Das muss doch toll sein. Der zweite Baum hatte ganz andere Träume. Er träumte davon, ein Schiff zu werden. Er sehnte sich danach, Könige über das Meer zu bringen. So eine schöne Königsgaleere, wo der König aufmarschiert und dann so über das Meer treiben. Das wäre toll. Und der dritte Baum, der hatte einen ganz bescheidenen Wunsch. Er wollte der wichtigste Baum der Welt werden. Er wollte auf diesem Hügel hier bleiben, auf dem er dort stand. Und er möchte gerne, dass alle Menschen an die Geheimnisse des Lebens durch ihn erinnert werden. Das waren so die Wünsche dieser drei Bäume. Nun, eines Tages, wie das ja bei Bäumen so ist, werden sie auch mal gefällt und es kamen die Holzfäller und sägten die drei Bäume auch um. Der erste Baum, wurde verarbeitet. Sein Holz wurde zu einer Futtergrippe verarbeitet. Und er kam in einen armseligen Stall irgendwo nach Bethlehem. Ochse und Esel fraßen aus dieser Futtergrippe und rieben sich am Holz ihr Fell. Und er dachte schon, na, mein Traum ausgeträumt. Aber dann in einer wundersamen Nacht wurde in diesem Stall Jesus geboren und in diese Futtergrippe gelegt. So wurde der Traum von der Schatztruhe, den er so bei sich trug, dann doch erfüllt. Aber so ganz anders, als er sich's vorgestellt hatte, aber viel tiefer. Aus dem zweiten Baum wurde ein Fischerboot gemacht. Nicht zwar mit so einem König, der dort auf diesem Boot einmal tragen wird, irgend so eine große Galeere. Am See Genezareth, da war er unterwegs. Und die Fischer fuhren mit diesem Boot hinaus. Es war ein mühsamer Alltag, bei jedem Wetter raus. Und es war nicht immer ganz einfach. Aber eines Tages kam Jesus an diesen See und stieg in das Boot, um von dort aus vielen Menschen zu predigen. So wurde auch dieses Boot dann doch noch einmal zu einem Gefährt, das den König aller Könige mit seinem wunderbaren Evangelium zu den Menschen brachte. Und der dritte Baum wurde abgesägt und er wurde zu einem Todesbaum und dachte auch ganz wehmütig an seinen Lebenstraum. Aber eines Tages wurde Jesus an diesem Baum genagelt und erlöste durch seinen Tod am Kreuz alle Menschen. Und dieser Baum wurde dann wieder auf diesen Hügel gestellt, auf den Hügel Golgatha, und er wurde damit auch zu dem Wichtigsten auf Erden. Ein Baum des Lebens, ein Zeichen des Sieges. Drei Bäume, drei Träume, die sich ganz auf andere Wege erfüllt haben. Aber eines machen sie doch deutlich. Jesus ist Sieger, er lebt und er begleitet dich heute. Und gerade auch in der Weihnachtszeit ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Nicht alle unsere Wünsche, aber seine Verheißungen erfüllt der Herr. Er ist einmal bereits auf diese Erde gekommen. Und eine weitere große Verheißung steht noch aus. Seine zweite Ankunft, auf die wir auch warten. Und wir dürfen darauf warten und wir dürfen auch sicher sein, dass er auch diese Verheißung erfüllen wird. Denn seine Verheißungen, die wird Gott erfüllen. Ich wünsche euch in diesem Sinne auch eine gesegnete Weihnachtszeit. Ich hoffe, dass ihr auch eine besinnliche Zeit erleben werdet und dann auch einen guten Start in das neue Jahr erlebt. Wünsche ich euch gottesreichen Segen in Jesu Namen. Amen. Wir wollen beten. Unser großer Vater im Himmel, wir sagen dir von ganzem Herzen, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du Mensch geworden bist. Gerade in dieser Weihnachtszeit erinnern wir uns daran. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du das alles auf dich genommen hast, dass du dich angreifbar gemacht hast, dass du sogar bereit warst, für uns zu sterben, damit wir ein neues Leben, neue Perspektive für unser Leben auch haben dürfen. Herr, wir danken dir dafür. Wir wollen dich bitten, dass wir in dieser Weihnachtszeit bei all dem Trubel doch diesen wichtigen Gedanken nicht vergessen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns segnest, dass du uns begleitest auf unseren Wegen. Geh du mit uns jetzt auch in der kommenden Woche, wenn wir auch sehr häufig mit den Familien uns zusammensetzen, wenn wir diese Zeit erleben dürfen. Wir bitten dich um deinen Segen. Wir bitten dich für all diejenigen, die unterwegs sind. Sei doch mit ihnen. Begleite uns alle auf unseren Wegen und bringe uns dann auch wieder gesund nach Hause. Wir bitten dich auch für das neue Jahr, das so schon bald beginnt, dass wir gut darin hineinstarten können. Geh du mit uns auf all unseren Wegen. Vater, darum bitten wir dich und wir danken dir auch, dass wir mit diesem Vertrauen auch unser Leben gestalten dürfen. Segne uns heute auch an diesem Sabbattag, den wir gerne noch in der Gemeinschaft auch mit dir verbringen. Sei du bei uns, sprich du uns immer wieder neu an und zeige uns auch, welchen Weg wir in unserem Leben einschlagen sollen. Hab Dank dafür, in Jesu Namen. Amen.